Ich bete noch mit uns. Lieber Gott, wir danken dir jetzt für den Gottesdienst. Wir bitten dich um deinen Segen, dass du unsere Herzen öffnest auf das, was du uns zu sagen hast, Herr. Führe meine Zunge und meine Stimme und schenk du deinen Segen zu dieser Predigt. Amen. Ich muss ja mal, hier ist was verblättert, nämlich, muss ich selber mich orientieren. Aber ich habe ja ein Backup. Einen Moment. Wir gehen direkt auf das Backup. Der Predigttext steht heute nämlich im 2. Samuel, das Kapitel 12. Und ich lese den euch vor. Ich hoffe, genau, ich bin langsam genug, dass ihr gut zuhören könnt. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Diese Geschichte, diese Prophetie von Nathan folgt einer Geschichte, die im Kapitel vorneweg steht. Ich weiß nicht, wie sehr sie bekannt ist. Ich versuche sie so kurz wie möglich zusammenzufassen, damit ihr wisst, worum es hier eigentlich geht. Der David ist in dem Moment auf dem Höhepunkt zu seiner Herrschaft. Er zieht nicht mehr selber mit in den Krieg, sondern er lässt die anderen für sich Krieg führen. Er ist zu Hause in Jerusalem und quasi, wir wissen nicht, was er macht, er verbringt den Abend auf seiner Dachterrasse, kann man sagen, und lässt so die Augen schweifen über die Nachbarn, über die anderen. Und was sieht er? Er sieht eine nackte Frau, die sich badet oder die sich wäscht. Und da denkt er sich: Oh, die ist aber ganz schön hübsch. Und er überlegt gar nicht lange, sondern er lässt gleich herausrufen: Wer ist denn das? Wie heißt denn die? Und lädt die gleich zu sich ein. Und es kommt, wie das so kommen muss. Die Gier ist so stark in ihm, dass die miteinander im Bett landen. Und sie wird schwanger. Man weiß nicht, wie oft sie jetzt bei ihm war, ob das nur eine Nacht war oder ob das öfters war. Sie wird schwanger und sie konfrontiert ihn dann ein paar Tage, oder sobald sie das weiß, mit diesem Problem, weil ja ihr Mann ist im Krieg, er ist Soldat, er ist nicht zu Hause. Und da sieht der David: Oh, ich habe hier ein Problem. Die ist jetzt schwanger von mir. Und er überlegt: Was mache ich? Und er macht das, was wir vielleicht auch ganz gern machen. Ich gucke mal, wie wir das so unter den Teppich kehren können, ohne dass irgendeiner was mitkriegt. Und beschließt: Wir holen den Uriah, diesen Soldat, der kriegt Heimaturlaub, der soll mal zu seiner Frau gehen, dort schlafen. Und dann kann ich das Kind ihm unterschieben und es wird hier alles schön unter den Teppich gekehrt. Gesagt, getan, Uriah kommt nach Hause. Der David fragt ihn noch, na, wie läuft's so an der Front? Was ist da so los? Und quatscht mit ihm und dann sagt er, jetzt gehst du mal hier zu deiner Frau und genau, lass es dir gut gehen. Und Uriah geht nicht zu seiner Frau. Uriah legt sich bei den anderen Soldaten im Hof schlafen und der David bekommt es mit und dann fragt ihn am nächsten Tag, ja, was hast du, wieso bist du jetzt nicht nach Hause gegangen? Warum bist du bei den Soldaten geblieben? Und dann sagt der Uriah, naja, wisst ihr, wenn die anderen kämpfen im Krieg, kann ich mich ja nicht zu meiner Frau kuscheln, während meine Mitsoldaten, meine Brüder da alle im Krieg sind. Das kann ich ja nicht bringen. Also habe ich mich zu meinen Soldaten, zu den anderen Soldaten gelegt. David merkt, okay, das ging erstmal schief. Der Plan entwickelt sich weiter und er sagt, weißt du was, hier, bleib mal bei mir. Hier gibt es was zu trinken, Alkohol, Wein, Bier, lass es dir mal gut gehen. Und er hat also die Hoffnung, na, wenn er ihn jetzt betrunken macht, vielleicht geht er dann zu seiner Frau nach Hause. Aber auch wiederum in dieser Nacht verbringt er die Nacht nicht bei seiner Frau, sondern wieder bei den anderen Soldaten. Und dann merkt der David, ja, das funktioniert alles nicht so, wie ich das geplant hatte. Und dann wird der Plan ja ganz schön teuflisch irgendwie, ganz schön, wo ich so denke, alter Schwede, was der hier macht, das geht gar nicht. Er lässt einen Brief schreiben, der geht mit an die Front, der Brief, und im Brief steht, man soll den Uriah doch bitte an eine Stelle stellen, wo er auf jeden Fall sterben wird. Und David beschreibt sogar noch einen Kriegszug, bei dem total logisch ist, dass da Männer sterben werden. Also es ist so wirklich perfider Plan, dass der auf jeden Fall nicht wieder nach Hause kommt. Und der Oberbefehlshaber macht auch diesen Schachzug, diesen Kriegszug. Und wie es kommt, Uriah stirbt dabei. Und der Oberbefehlshaber kommt zurück und erzählt ihm, der ist gestorben und es tut ihm leid. Und lapidar darauf erwähnt David, so wie, naja, der Krieg tötet diesen und jenen, das ist halt so, da kann man jetzt nichts machen. Und nachdem die Trauerzeit vorbei ist, nimmt er diese Frau, den Namen habe ich gleich genannt, Bathseba heißt sie, nimmt er diese Frau zu sich nach Hause, nimmt sie in sein Harem auf und ja, ein paar Monate später bekommt sie ein Kind und irgendwie für alle sieht es so aus, als ob das alles ganz sauber war. Aber genau, wir wissen von der Geschichte, da war gar nichts sauber. Es war irgendwie eigentlich eine Riesensauerei, die er da gemacht hat. Und ich habe so einen Eindruck, wahrscheinlich war das so die Zeit, wo David dachte, okay, es ist alles gegessen, keiner hat es mitbekommen und plötzlich steht Nathan da und erzählt ihm eine ganz wilde Geschichte und er bezieht es erst gar nicht auf sich selber, sondern er fühlt sich als oberster Richter angesprochen und reagiert dann so darauf wie, ah, das ist ja so eine Ungerechtigkeit, so ungerecht, und zeigt er mit dem Finger quasi und sagt, ja, der soll sterben und soll es zurückzahlen. Und was haut der Nathan raus? Du bist der Mann. Also David selber ist der Mann, um den es geht. Mir selbst geht es so, David wird ja gesehen als der größte König Israels und Judas ist ja immer so dieser Jesus als Sohn Davids, Nachfahre Davids. Und ich habe so einen inneren Kampf immer, weil jedes Mal fällt mir diese Geschichte ein. Und ich denke so, ey, bei aller Liebe, aber irgendwie, der hat echt auch Mist gemacht hier. Das ist irgendwie, fällt mir dann jedes Mal schwer zu sagen, ja, und das soll der größte König sein? Ein König, der hier einen riesen Zinnober macht, um so eine Sache zu vertuschen, die, ja, wo er einfach Mist gemacht hat. Mir geht es jedes Mal sehr, also ich denke da immer, bleib oft an dieser Bibelstelle dabei hängen. Und so wie ich es gerade gesagt habe, er zeigt mit dem Finger auf die anderen. Ist ja auch manchmal die Frage, vielleicht heißt es ja auch, du bist der Mann oder du bist die Frau. Vielleicht geht es ja auch um uns an der Stelle. Vielleicht ist es auch Schuld oder Sünde, die wir selber irgendwie manchmal so machen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so manche Sachen, da macht man Sachen falsch und dann versucht man das auch zu vertuschen. Also ich kenne es von mir selber, dass man da auch das irgendwie so ausweicht, wenn man gefragt wird, was war denn da? Und so, dann kann man auch Geschichten nicht erzählen, die man gerne erzählt und kurft sich da so rum und tut sich da manchmal selber auch eine Lügengeschichte zurechtbasteln. Also bei uns selber ist es auch, gibt es vielleicht auch Punkte, Sünden, Probleme, die wir auch gerne unter den Teppich kehren, so wie das David hier auch gemacht hat. Und David reagiert auch sofort auf diese Anschuldigung und zwar ganz klar reagiert. Er sagt, oh, ja, ich habe was falsch gemacht und ich bitte um Vergebung. Und auch das rechne ich David hier hoch an. Er sagt jetzt nicht, ach, wisst ihr, ich war so geschafft oder so müde. Weil wir selber wissen, so, ich sage ja immer, ach man, die Kinder waren so anstrengend oder ich habe so schlecht geschlafen, deswegen mich so oder es fallen einem ja so viele Ausreden ein, wo man dann sagen kann, naja, eigentlich hätte ich das nicht falsch gemacht, wenn ich das und das gewesen wäre. Und David ist ja aber auch ganz klar und er kennt die Sünde ein und steht auch, gesteht auch diese Sünde, die er da gemacht hat. Und Vergebung folgt ja auch in dem Bibeltext ganz schnell. Er sagt Nathan ja sofort, deine Sünden sind dir vergeben. Und es klingt jetzt hier ganz einfach und es ist auch Gott sei Dank so einfach. Bei uns ist es noch einfacher, weil Jesus ist für unsere Schuld gestorben, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Wenn wir um Vergebung bitten, beten, wird uns vergeben. Das ist einfach. Was jetzt nicht so einfach ist in dem Text, was jetzt ja nochmal so ein bisschen kommt, ist, es wird gesagt, das Kind muss sterben. Und dann denkt man sich so, na klasse, der Vater macht hier den großen Mist und das Baby muss sterben dafür. Das tut weh und das ist irgendwie, ja, das ist schwer zu verstehen. Und ein bisschen ist es so auch, man kann, das ist quasi eine Schuld, die wiegt so schwer, die er gemacht hat, dass nicht zur Tagesordnung übergegangen werden kann, sondern dass ja auch eine Sühne folgt, dass ja auch was folgt, was massive Folgen hat. Und es ist ja nicht nur, also in dem Fall ist es dieses Kind, aber auch das, was wir falsch machen, das hat Folgen, wenn wir Sünden machen. Manchmal sieht man es nicht. Es beginnt ja ganz klein, aber es ist immer irgendwo eine Folge für jemand anderes. Es ist irgendwo eine Folge oder es passiert was. Bei David ist es die Folge, dass das Kind muss sterben. Eine sehr harte Folge. Und auch nochmal so ein kleiner Blick in die Geschichte, die nach diesen Kapiteln kommt. Es geht in Davids Familie danach ziemlich drunter und drüber. Irgendwie ist es die letzten 20 Jahre seiner Königszeit, wenn man die so durchliest, war es relativ chaotisch in seiner Familie. Und das ist auch wahrscheinlich auch so eine Folge von, naja, da war halt noch die Bathseba dazugekommen, da war noch ein Kind dazugekommen und noch. Und da gab es verschiedene Kinder, Söhne und da gab es am Ende noch große Streitereien. Das war so hier eine Folge von der ganzen Sache. Genau. Was man auch dazu sagen muss, wenn ein Kind sterben muss, ist es nicht die Folge einer Sünde. Nochmal ganz wichtig, das könnte man jetzt auch verallgemeinern, dass die Eltern was falsch gemacht haben, aber das ist hier nicht gesagt. In dem Fall ist es der Prophet, der das klar benennt, dass es eine Sünde war und dass das die Folge ist dafür. Genau, David wird hier konkret auf diese Sünde angesprochen von Nathan und er bittet auch konkret um Vergebung. Und es könnte auch passiert auch in Form von Beichte. In der evangelischen Kirche gibt es das auch. Es ist nicht so bekannt, die Beichte. Der Vorteil der Beichte ist, wir machen ja nachher Abendmahl und es gibt diese Sündenvergebung, die uns zugesprochen wird. Kraft des Amtes des Pfarrers wird es uns zugesprochen. Und es wirkt, ist auch so, so relativ platt. Es ist quasi eine Sündenvergebung für alles, was man so falsch gemacht hat. Und dann gibt es aber auch Sünden, das kenne ich selber, die kommen in einem Leben, die kommen immer wieder hoch. Und da ist so eine Beichte mit jemandem, mit einem Pfarrer, vielleicht mit einem Seelsorger oder mit einem in einem Hauskreis oder mit einem christlichen Freund, wo man nochmal so Sachen bekennt, die vielleicht wirklich schwer sind oder die wirklich schwer zu handeln sind, hat da einen höheren Effekt, genau, als wenn man jetzt eine pauschale Sündenvergebung macht. Ich möchte es jetzt nicht abschreiben, aber es ist so, es gibt so Themen, da kann man vielleicht auch weiter arbeiten, wenn einem das so bewusst wird, was man da falsch macht. Und auch nochmal in der Davids-Geschichte ist so, er hat diesen Fehler gemacht, er hat es unter den Teppich gekehrt. Und er wurde dann darauf angesprochen. Ich habe mich so gefragt, was wäre eigentlich passiert, wenn Nathan nicht gekommen wäre? Hätte der David dann 2 Wochen später die nächste hübsche Frau entdeckt und es nochmal gemacht? Oder hätte er das immer wieder gemacht, diesen Fehler? Das ist halt so, was man nicht weiß. Aber durch dieses Ansprechen, durch diese Beichte ist ganz klar, das wird er nie wieder machen. Weil Gott hat es gesehen und Gott hat es mitbekommen. Und er wird nicht nochmal so eine Sünde begehen. Das ist so, genau, was bei David an der Stelle diese Sühne, diese Beichte, was das mit ihm macht, dass das quasi weg ist. Und dann dachte ich auch nochmal so, es ist zwar alles unter den Teppich gekehrt, ne, aber der David hat einen ganzen Hofstaat und er hat ja ganz viele Leute damit auch beschäftigt, die Bathseba herholen zu lassen. Und ich weiß nicht, wie sein Personal darüber getuschelt hat, was er da gemacht hat, weil er ist der König. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, du hast hier Mist gemacht. Das traut sich keiner. Ne? Aber es ist ja auch so, es muss eine Folge haben in dem Moment, weil es hat doch irgendjemand hat es mitbekommen. Ja, und irgendwann hat über ihn getuschelt und gedacht, was macht denn der da? Aber es hat ihm keiner gesagt. So. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Nathan kommt, ihm das vor Augen führt und dass da eine Schuldvergebung und auch eine Beichte stattfindet. Und ich sagte am Anfang, dieser Makel von David, jedes Mal, wenn ich höre, dass das der größte König ist, wie schwer mir das fällt. Und dann denke ich auch wieder, auf der anderen Seite ist aber er jemand, der sagt dann ganz klar, ich habe was falsch gemacht. Und er sagt auch ganz klar, das ist mein Fehler. Und er hat zwei Psalmen geschrieben nochmal, die sich quasi eigentlich auch im Hintergrund dieser Geschichte nochmal bewegen. Also in einem Psalm kann ich kurz mal zitieren, da sagt er, schaffe in mir Gott ein neues Herz. Also wo er auch wirklich Sündenvergebung und auch wirklich sein Innerstes nochmal so bewegt. Und dann wird das Bild des Davids in meinem Kopf wieder ein bisschen gerade gerückt, wo ich denke, ja, er hat was falsch gemacht. Und er hat dann auch, nachdem er darauf hingewiesen wurde, das eingesehen und hat dann auch nochmal quasi, Psalmen hat sich damit beschäftigt und hat quasi sich auch da nochmal im Inneren verändert. Das ist so, genau, das macht es wieder so ein bisschen, das David-Bild wieder ein bisschen gerader oder ein bisschen, ja, wo ich das wieder annehmen kann. Und was ich euch mitgeben möchte, ist so, ja, sich das mal mit der Beichte zu überlegen. Vielleicht gibt es ein Thema, was einem auf dem Herzen liegt, wo man denkt, ja, ich komme damit alleine irgendwie nicht weiter. Da hilft es, ja, zu einem Seelsorger zu gehen, zum Pfarrer zu gehen, zu irgendjemandem zu gehen, von dem ich weiß, der ist Christ, und das vielleicht nochmal im Zweiergespräch zu klären, weil einem das dann schon auch, ja, näher bleibt oder weil das einem hilft, mit so einen Sachen zurechtzukommen. Ich bete noch zum Ende mit uns. Guter Gott, wir danken dir für den David und für seine Geschichte. Ich finde die immer noch schwer verdaulich, diese Geschichte. Und sie führt uns vor Augen, ja, dass wir, dass Schuld manchmal einfach auch Folgen hat, Herr. Wir bitten dich, dass du uns das zeigst, was das bedeutet bei uns. Du siehst, ob das jetzt bei einem dran ist, diese Beichte, oder ob man sagt, nee, ist es eigentlich nicht dran. Wir bitten dich, dass du das jedem Einzelnen ins Herz sprichst und dass du auch da die Gelegenheit gibst, ja, sich da mit jemandem auszusprechen, wenn einem das ein Herzensanliegen ist, Herr. Amen.